19. Kapitel. Swedenborgs Werke erregten in England nicht die Aufmerksamkeit, die er hätte erwarten können. Aber er erwarb sich verschiedene, sehr schätzbare Freunde. Einer seiner Anhänger war Dr. Hampe, Lehrer Georgs II. Ein anderer war Dr. Messiter, welcher bei der Verbreitung von Swedenborgs Werken unter angesehenen Leuten behilflich war. In einem Briefe, den Dr. Messiter einigen Werken an einen Freund in Edinburgh beilegte, sagt derselbe, nachdem er sich über Swedenborgs außerordentliche Gaben ausgesprochen hatte:
Er ist sich seiner Verdienste so ganz und gar unbewusst, dass ich überzeugt bin, er weiß gar nicht, dass er welche hat. Er macht es, wie er irgendwo von den Engeln sagt. Er sieht auf die Seite bei der geringsten Lobrede.
Ein weiterer Anhänger war Reverend Thomas Hartley, ein sehr frommer und gottesfürchtiger Mann mit freisinnigen Anschauungen, welcher verschiedene Werke Swedenborgs ins Englische übersetzte und sich als sein treuer Freund bewies. Dr. Hartley hat verschiedene wertvolle Mitteilungen hinterlassen in Bezug auf seine Freundschaft mit Swedenborg, welche mehrere Punkte in Swedenborgs Charakter berühren, die noch nicht angeführt worden sind. Wir wollen einige hier folgen lassen.
Von dem Ehrgeiz eines Sektengründers ist er so weit entfernt, dass, wo immer er sich auf seinen Reisen aufhält, er stets ein wahrer Einsiedler ist. Er hat durchaus nichts von einem Grübler an sich, nichts von Melancholie in seinem Temperament und nichts in seinem Reden und Schreiben, was im Allergeringsten an den Enthusiasten erinnern könnte.
Auf ein Anerbieten Hartleys, ihn mit Geld zu unterstützen, antwortete Swedenborg:
Was die Güter dieser Welt betrifft, so habe ich, was ich brauche, und mehr wünsche ich nicht.
Befragt über die Möglichkeit einer Verfolgung, erwiderte Swedenborg:
Ich stehe auf vertrautem und freundschaftlichem Fuße mit allen 10 Bischöfen meines Landes, ebenso mit den 16 Senatoren und dem anderen Adel. Denn sie wissen, dass ich mit Engeln umgehe. Ebenso beweisen mir der König und die Königin sowie die 3 Prinzen, ihre Söhne, viele Gunst. Ich wurde einmal eingeladen, mit dem König und der Königin an ihrer Tafel zu speisen. Eine Ehre, die gewöhnlich nur Adeligen des Landes höchsten Ranges widerfährt. Das Gleiche wurde mir auch seitdem bei den Kronprinzen zuteil. Alle wünschen, ich möchte nach Hause zurückkehren. So wenig laufe ich Gefahr, in meinem Vaterlande verfolgt zu werden, wie sie fürchten und wovor sie mich so freundlich schützen möchten. Und sollte mir sonst wo etwas derartiges zustoßen, so kann es mir nichts schaden.
Aber während Swedenborg diesen sorglosen Brief schrieb, zog sich doch ein Gewitter des Ungemachs und der Verfolgung über ihm und seinen Freunden zusammen, das ihn veranlasste, im September 1769 London zu verlassen und nach Schweden zu gehen. Swedenborgs beharrliche Verbreitung seiner Werke unter dem Adel und der Geistlichkeit Schwedens schien jetzt zu bewirken, dass eine wachsende Zahl angesehener Schweden seinen Anschauungen zu huldigen anfing. Selbst das Königshaus zeichnete ihn öffentlich aus. Das war nicht nach dem Sinne einiger schwedischer Geistlicher, und Bischof Filenius, ein Neffe Swedenborgs und Präsident der Kammer der Geistlichen, sowie ein Dekan Eckebohm von Gothenburg verschworen sich, um die Ketzerei im Keime zu ersticken. Eine Anzahl Exemplare des Werkes De Amore Conjugiali, welches Swedenborg vorausgesandt hatte, um sie bei seiner Ankunft auszuteilen, wurden konfisziert als
gegen die Lehren der lutherischen Kirche verstoßend.
Swedenborg protestierte. Das Werk war durchaus kein theologisches. Die Geistlichkeit hatte sich daher keine Zensur desselben anzumaßen. Bischof Filenius, der die Konfiszierung angeordnet hatte, versprach heuchlerisch, behilflich zu sein, dass die Bücher zurückgegeben würden, tat aber nichts in der Sache. Als Swedenborg entdeckte, dass Filenius ihn betrog, machte er ihm derbe Vorwürfe. Er verglich ihn mit Judas Iskariot und sagte:
Wer Lügen spricht, lügt auch im Leben.
Die Verschworenen verfolgten nun einen anderen Plan. Swedenborg und seine Freunde, Dr. Bayer und Rosen, waren Mitglieder des Reichstags. Und es wurde vorgesehen, dass der Seher öffentlich im Reichstag über die Beweise für seine Sendung sollte zur Rede gestellt werden. Sie rechneten darauf, er werde mit seiner gewohnten Wärme und Einfalt über seine Erfahrungen sprechen, was ihnen einen Anhalt geben würde, ihn als verrückt zu erklären und in ein Irrenhaus zu bringen. Graf Höpken bekam Kunde von dem Komplott und schrieb an Swedenborg, ihm den Rat erteilend, außer Landes zu fliehen. Swedenborg war aufs Tiefste betrübt über diese Nachricht, und in seinem Garten fiel er auf die Knie und betete zum Herrn, er möchte ihm zeigen, was zu tun sei.
Er erhielt sogleich eine Antwort durch einen Engel, dass er während der Nacht sicher auf seinem Arm ruhen möge, worunter,
sagt Swedenborg,
die Nacht verstanden ist, in welcher die Welt hinsichtlich kirchlicher Dinge versunken ist.
Auf diesen Trost hin beruhigte sich Swedenborg. Das Komplott scheint später aufgegeben worden zu sein, und er litt keinen Schaden. Eine weitere ernste Widerwärtigkeit war die durch Dekan Eckebum ins Werk gesetzte Verfolgung seiner Freunde, der Doktoren Bayer und Rosen, wegen Ketzerei. Swedenborg erfuhr davon während seines Aufenthaltes in Amsterdam und schrieb von da aus, ernste Einsprache erhebend, an das Konsistorium in Gothenburg. Hierbei gab Eckebum an, er wisse weder etwas von Swedenborgs Lehre, noch wolle er etwas davon wissen. Auch habe er nie seine Werke gesehen. Dies gab Swedenborg einen vortrefflichen Anhaltspunkt und er machte seinem Feinde gegenüber guten Gebrauch davon. Im Hinblick auf das Konsistorium in Gothenburg stand zum Beispiel der Vorwurf des Sozianismus im Raum. Die Beschuldigung des Sozianismus wies er aufs Entschiedenste zurück mit den Worten:
Es ist eine schauderhafte Lästerung und Unwahrheit. Der Sozianismus ist die Leugnung der Göttlichkeit unseres Herrn Jesu Christi, während doch seine Gottheit die Hauptlehre der neuen Kirche ist.
Er verteidigte seine Lehren durch Anführungen aus der Heiligen Schrift, aus der Konkordienformel, der Bekenntnisschrift der lutherischen Kirche, und Berufung auf die Autorität der Kirchenväter. Eckebohms von geistlichen Abgeordneten aus Gothenburg unterstützte Anklage im Reichstag wurde von Seiten des Bischofs Filenius ein nur zu williges Ohr geliehen. Und dieser ernannte eine Kommission zur Untersuchung des Swedenborgianismus. Der Bericht dieser Kommission lautete jedoch sehr zugunsten Swedenborgs und die Dinge fingen an, schlimm für seine Feinde zu werden. Sie setzten nun eine Appellation an den König durch und durch Beschluss des Geheimen Rats wurde dann das Gothenburger Konsistorium beauftragt, über die lästige Ketzerei zu berichten. Dr. Bayer beantwortete die gegen ihn erhobenen Beschuldigungen in einer männlichen und kraftvollen
Erklärung betreffend die Schriften Swedenborgs.
worin er seine Verteidigung auf einen Artikel in der Verfassung der schwedischen Kirche stützte, nach welchem bei Beurteilung von Lehren die Heilige Schrift allein als maßgebend angenommen werden darf. Unter einem solchen Vorbehalt waren Swedenborgs Lehren vor Angriffen sicher. Und Dr. Beyer konnte daher triumphierend erklären:
Soweit ich diese Lehren studiert habe, habe ich in denselben nichts gefunden, als was genau mit den Worten des Herrn selbst übereinstimmt, sowie dass dieselben von einem wahrhaft göttlichen Lichte leuchten.
Die Eckeboomschen Verfolgungen belästigten Swedenborg nicht besonders. Er hatte die Verheißung des göttlichen Beistandes und konnte seine Arbeiten jetzt fortsetzen, ohne durch das gegen seine Werke erhobene Geschrei sich stören zu lassen. Ja, er schrieb an Dr. Beyer ungefähr wie folgt:
Der Lärm schadet nichts. Er ist wie die Gärung im neuen Wein, die seiner Klärung vorangeht. Denn wenn das, was schlecht ist, nicht ausgeworfen wird, kann das Rechte niemals erkannt und aufgenommen werden.
Daher tat er auch
keinen Schritt, um seine Sache zu verteidigen, überzeugt, dass der Herr selbst, unser Heiland, seine Kirche verteidigt.
Als er jedoch nach einigen Monaten sah, dass das Konsistorium noch keine Entscheidung für oder gegen seine Sache getroffen hatte und böswillige Gerüchte aller Art in Umlauf gesetzt wurden, wandte er sich direkt an den König. In seinem Schreiben vom Mai 1770 beklagt er sich über die Angriffe, die er zu dulden gehabt habe, ohne dass ihm gestattet gewesen sei, sich zu verteidigen. Er wiederholt ruhig die Behauptung seiner göttlichen Berufung und macht in geschickter Weise geltend, dass er für seine Verfolger nicht tun könne, was Gott für ihn getan habe.
Ich kann sie nicht überzeugen durch ihre Augen und Ohren. Ich kann sie nicht befähigen, mit Engeln und Geistern zu reden. Und ich kann auch keine Wunder tun, um ihren Verstand zum Begreifen dessen, was ich sage, zu disponieren oder zu zwingen. Wenn ihr doch meine Schriften mit Aufmerksamkeit und ruhiger Überlegung gelesen werden, so wird man den Beweis finden, dass ich eine solche Kenntnis nicht erlangen konnte, ohne offenen Verkehr mit der geistigen Welt.
Im Juli des folgenden Jahres schrieb er an die Universitäten in Uppsala, Lund und Åbo, sie ersuchend, sich nicht durch irgendeine feindliche Entscheidung, welche das Gothenburger Konsistorium etwa treffen würde, abwegig machen zu lassen. Die Verfolgung ging jedoch in Rauch auf. Das Konsistorium kam zu keinem Entschluss und ließ den Gegenstand fallen. Kurz bevor Swedenborg im Juli 1770 zum letzten Mal Stockholm verließ, hatte er eine Unterredung mit dem König, welcher sagte:
Das Konsistorium hat auf meine Briefe und ihre Schriften nichts erwidert.
Und Swedenborg auf die Schulter klopfend fortfuhr:
Wir können daraus schließen, dass Sie nichts Strafwürdiges in Ihren Büchern gefunden und dass Sie der Wahrheit gemäß geschrieben haben.
Seinen Feinden gelang es jedoch, ein Verbot gegen die weitere Einführung seiner Bücher zu erwirken, wogegen Swedenborg die Absicht hatte, Beschwerde zu erheben. Man weiß jedoch nicht, ob es geschehen ist. Zunächst wandte sich nun Swedenborg an die Königliche Akademie der Wissenschaften in Stockholm und sandte ein Schriftstück ein über
das Pferd als die Entsprechung des menschlichen Verstandes.
Diese Abhandlung endet mit den Worten:
Die ägyptischen Hieroglyphen können durch die Wissenschaft der Entsprechungen entziffert werden. Die Ägypter, mehr als irgendein Volk in Asien, pflegten diese Wissenschaft. Aber im Laufe der Zeit ging dieselbe in Götzendienst verloren. Das Wesen wurde über dem Symbol vergessen. Diese verlorene Wissenschaft wurde jetzt der Welt durch ihn, also Swedenborg, wieder geoffenbart, um die Göttlichkeit des Wortes ans Licht zu bringen. Und er erbietet sich für die Akademie, wenn sie es wünsche, die Bedeutung der Hieroglyphen zu erklären.
In welcher Weise die Akademie diesen Gegenstand behandelte, weiß man leider nicht. Gegen das Ende des Sommers 1770 verließ Swedenborg Stockholm und ging nach Amsterdam, um dort
die ganze Theologie der neuen Kirche, deren Grundlage die Verehrung unseres Herrn und Heilandes ist,
herauszugeben. Bei seiner Abreise übergab er Karl Robsam eine Rechtsverwahrung gegen die Untersuchung seiner Werke während seiner Abwesenheit. Robsam fragte, ob sie sich wohl je wiedersehen werden, worauf Swedenborg antwortete:
Ich weiß nicht, ob ich zurückkehren werde, aber dessen mögen Sie gewiss sein, denn ich habe vom Herrn die Versicherung erhalten, dass ich nicht sterben werde, bis das Buch, welches ich soeben vollendet habe, gedruckt ist. Sollten wir einander in dieser Welt nicht mehr sehen, so werden wir uns, wenn wir seine Gebote halten, bei unserem himmlischen Vater treffen.
Er verabschiedete sich dann so munter wie ein 30er und verließ sein Vaterland für immer. In Helsingør musste das Schiff wegen ungünstigen Windes vor Anker legen. Hier verschaffte sich General Tuxen, der dänische Kriegskommissar, eine Einführung bei Swedenborg und besuchte ihn auf dem Schiffe. General Tuxen wurde ohne vorherige Anmeldung zu dem Seher eingelassen und er sagt:
Ich fand den Assessor im Hausgewand in sitzender Stellung, mit den Ellenbogen auf dem Tische, mit den Händen das Angesicht haltend, welches nach der Türe sah. Seine Augen waren offen und sehr erhoben. Ich war so unvorsichtig, ihn ohne weiteres anzureden und meine Freude auszudrücken, ihn zu sehen, worauf er erschrak. Denn wie seine Stellung verriet, war er in einer Entzückung oder Ekstase. Etwas verwirrt aufstand und sich einige Schritte vom Tisch entfernte in einer eigentümlichen und sichtlichen Unsicherheit, wie deutlich an seinem Gesicht und seinen Handbewegungen zu entnehmen war. Er kam jedoch bald zu sich und bewillkommnete mich. Nach den gewöhnlichen Begrüßungen kleidete er sich an, so behende wie ein junger Mann von 20 Jahren.
Und begleitete General Tuxen nach seinem Hause, wo er einen heiteren und musikalischen Abend mit der Frau und Familie des Generals verbrachte. Tuxen fragte ihn, ob es in Schweden Anhänger seiner Theologie gebe, und Swedenborg nannte einige Bischöfe und einige Senatoren und unter den letzten den berühmten Staatsmann Graf Höpken, dessen er lobend erwähnte. Als man ihn fragte, wie viele in dieser Welt seinen Lehren huldigten, antwortete Swedenborg:
Noch nicht viele. Es mögen etwa 50 sein und im Verhältnis die gleiche Zahl in der geistigen Welt.
Tuxen fragte ihn, wie jemand wissen könne, ob er auf dem Wege zur Seligkeit sei. Swedenborg antwortete:
Das ist sehr leicht. Er braucht sich nur zu prüfen nach den 10 Geboten. Liebt und fürchtet er Gott? Freut er sich über anderer Wohlergehen? Beneidet er sie nicht? Wenn infolge von Beleidigung Zorn und Rachegefühle in ihm aufsteigen, unterdrückt er seinen Groll, weil Gott gesagt hat, die Rache sei sein und so weiter. Wenn er zu solchen Fragen Ja sagen kann, mag er versichert sein, dass er auf dem Wege zum Himmel ist. Wenn aber nein, so ist er auf dem Weg zur Hölle.
Nach den Schilderungen von White fand General Tuxen in Swedenborgs Werken ein Heilmittel gegen den Skeptizismus und die Verlockungen Voltaires. Seine ersten Eindrücke waren jedoch keineswegs günstig. Hierin erging es ihm jedoch, wie es, so viel wir glauben, den meisten Lesern Swedenborgs ergeht. Tuxen schreibt:
Ich gestehe, als ich anfing, seine Werke zu lesen und meine Augen auf Stellen fielen wie diese.
Ein Pferd bezeichnet das Verständnis des Wortes.
Fühlte ich mich etwas abgestoßen. Nachher las ich sie aufmerksam, der Reihe nach, von Anfang an. Und obgleich ich manches fand, das meine Begriffe überstieg, so dachte ich dabei an die Antwort des Sokrates, als man ihn um seine Meinung über die Schriften Heraklits fragte.
Ich verstehe sie nicht vollständig, aber was ich verstehe, ist so ausgezeichnet, dass ich nicht zweifle, dass auch das, was ich nicht verstehe, ebenso gut ist.
Dieses ermutigte mich, mehr und mehr zu lesen. Ich gewann bei dem Lesen und kam zu der Überzeugung, dass es kein Religionssystem gibt, das gotteswürdiger und für den Menschen tröstlicher wäre. Und auf diesem Glauben werde ich beharren, bis ich überzeugt werde, dass irgendwo ein Teil davon dem Wort Gottes oder der gesunden Vernunft widerspricht.
Wiederum ist es Kuno, von dem wir Mitteilungen erhalten, was Swedenborgs Geschäfte in Amsterdam waren, wo er im Januar 1771 den Druck seines neuen Buches beabsichtigte. Kuno sagt:
Ich konnte nicht umhin, ihm mein Erstaunen darüber auszudrücken, dass er seinem Namen auf dem Titelblatt die Bezeichnung Diener des Herrn Jesu Christi beifügte.
Swedenborg antwortete:
Ich habe deshalb gefragt und es ist mir nicht nur gestattet, sondern sogar befohlen worden.
Kuno fährt fort:
Es ist zum Verwundern, mit welcher Zuversicht der alte Herr von der geistigen Welt, den Engeln und von Gott selbst spricht. Ich wünsche von Herzen aufrichtige Männer, welche Gott als Wächter auf die Mauern Zions gestellt hat, nämlich die Priester, hätten schon längst sich mit diesem Manne beschäftigt.